kein Wunder, dass unser Geld weniger wert ist. Und deswegen ist einfach extrem wichtig, dass man Geld anlegt, gut anlegt, Dividenden bekommt, das ist Cashflow, und dass man einfach versucht, die Kaufkraft zu erhalten, vor allem in Zeiten wie diesen, wo die Inflation so hoch ist.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich wieder einen Gast mit dem Podcast, den ihr schon kennt, denn er war auch schon mal hier, und zwar Christoph Innerhofer. Christoph, wie geht's dir? Was macht die Lage aktuell in Chile und was machst du dort eigentlich?
Ja, hallo René, freut mich, die wieder zu hören und mit dir am Podcast aufzunehmen. Ich bin zurzeit in Chile, bin hier seit einer Woche zum Trainieren. Und ja, für mich hat der Winter schon wieder angefangen. Für uns steht das eigentlich das wichtigste Training der Saison vor der Tür oder hat mittlerweile schon wieder angefangen. Deswegen, wie gesagt, 2 Wochen Chile, 2 Wochen Argentinien und am 3. Oktober geht es wieder dann nach Hause nach einem Monat Skitraining.
Ja, mega spannend. Ich meine, du bist ja wirklich hauptberuflich Skirennläufer, aber bist ja absolut leidenschaftlicher Börsianer und interessierst dich natürlich für Geld, Wirtschaft, Investitionen. Und wir haben jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, wie aktuell so in Chile die Lage ist. Ich meine, du bist ja hautnah mit dabei, bekommst dort aktuelle Informationen. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie aktuell so die Lage in Chile ist, vor allem auch die Währung.
Ja, also ich reise viel und das ist natürlich immer super interessant, wirklich auch vor Ort zu sehen, wie die Wirtschaft läuft, wie die Menschen agieren, ob sich Sachen verändern über die Jahre, weil ich bin ja mittlerweile schon seit 16 Jahren, dass ich schon über die Kontinente reise, und ich war schon das erste Mal im Jahr 2006 in Argentinien. Also in Chile ist eigentlich die Lage ziemlich stabil. Das heißt, die Währung hat sich auch die letzten Jahre nicht verändert. Aber allerdings in Argentinien sieht da die Lage ganz anders aus. Ich war das letzte Mal 2018 in Argentinien und ich habe noch Pesos von damals, und die sind wirklich nichts mehr wert. Das kann man wirklich so sagen. Also es ist echt krass. Das erste Mal, erzähle ich kurz die Geschichte, war ich im Jahr 2006 in Argentinien. Damals war 1 Euro 3,5 Pesos. Also wenn man in eine Bar ging, dann kostete ein Bier, also 1 Euro, das war 3,50 €. Jetzt ist ein Euro 140 Pesos. Also es ist wirklich krass, die Inflation, was dort ist. Wenn ich dort für 2 Wochen bin, dann sind 2 Preiserhöhungen in die Restaurants innerhalb von so kurzer Zeit, und es ist echt auch irgendwie traurig zu sehen, wie das passieren kann und wie glücklich als wir eigentlich noch mit unseren Euro fahren, auch wenn der auch viel verloren hat, schon im Vergleich zum Dollar. Aber für die Argentinier natürlich ist es schwierig, die dürfen keine Fremdwährungen besitzen, die dürfen keine Fremdwährungen kaufen, die dürfen auch kein Gold und kein Silber kaufen, weil der Staat will, dass das Geld im Land bleibt. Und wenn die reisen wollen, dann bezahlen die eine Extrasteuer. Das heißt, die können nur im Ausland mit der Kreditkarte bezahlen, und da kostet dann 1 Euro 250 Pesos. Der normale Preis wäre 1 Euro 140 Pesos, wie ich da vorhin gesagt habe. Aber also kostet es fast das Doppelte für sie. Deswegen, uns geht es noch gut, auch wenn wir tagtäglich mit dem Thema Inflation zu kämpfen haben in der Eurozone und in Amerika. Und ja, hoffentlich bekommen wir das wieder schnell in den Griff. Ich höre es auch von Sponsoren, dass halt die Situation sich schon ein wenig verändert hat, dass die auch jetzt Preiserhöhungen durchgeführt haben, auch hohe Preiserhöhungen. Also ein Sponsor von mir hat mir erzählt, ab 1. Oktober sind bei ihnen ist bei ihnen die Ware dann 15% teurer. Und ja, aber das Gute ist ja, dass schon viele Zeichen sind, was deflationär sind. Und ich glaube, dass gibt uns Zuversicht, ja.
Ja, mega spannend, die ganzen Insights und auch das Thema Inflation, also in Argentinien ist es ja wirklich absolut krass, also wenn man es natürlich vergleicht, aber ich meine, uns betrifft es ja auch gerade in Europa und wie bereitest du dich auf die, wie soll ich sagen, auf die Inflation vor, also wie hat sich zum Beispiel dein Investitionsverhalten jetzt geändert, also hast du jetzt irgendwas an deiner Strategie geändert, so wie ist deine Prognose zwecks Inflation für die nächsten Jahre, also was sind da jetzt so deine nächsten Schritte?
Natürlich habe ich viel gelesen in letzter Zeit und habe mich auch versucht, eine klare Idee mir zu bilden, wie das weitergeht. Es wird oft auch verglichen mit 1972. Natürlich, wenn man schaut, die Inflation von 1972 bis 1980, die war extrem krass. Die war vor allem extrem krass für Italien, nämlich für die Lire. Damals hat die italienische Lire 82% verloren gegenüber der Mark. Also wir Italiener müssen wirklich froh sein, dass wir in Euro sind. Natürlich haben die Deutschen keine Freude mit uns, weil sie viel für uns mitbezahlen müssen. Aber natürlich, das Leben im Ausland wäre sehr schwierig, wenn die Währung also so viel verliert. Damals sind die Zinsen gestiegen in Amerika von 5% auf 25%. Das ist eine Verfünffachung. Jetzt reden wir immer, dass die Zinsen noch so tief sind. Aber effektiv sind die Zinsen eigentlich schon, die haben sich schon mehr als verfünffacht. Also in Amerika sind wir mittlerweile noch auf die 2,5%. Jetzt reden wir nochmal von der Erhöhung von wahrscheinlich 0,75 Basispunkte im September. Meine Meinung ist, dass wir danach nochmal vielleicht die 0,25 bekommen. Aber die Staaten bzw. die Fed, die kann nicht mehr die Zinsen so weit hochfahren wie in der Vergangenheit, weil einfach auch die Verschuldung zu hoch ist. Damals in 1972 war die Staatsverschuldung in Amerika auf 30%, jetzt ist auf 130%. Und deswegen ist das von mir aus sagen absolut nicht mehr machbar, da einfach die Staaten zu hoch verschuldet sind. Für die natürlich ein bisschen an Inflation kommt auch entgegen, weil durch negativen Realzins steigen dann leicht die Schulden für die Staaten, vor allem für stark verschuldete Staaten, wie auch Italien, wo ich zu Hause bin. Ich glaube, es wird nicht lange Zeit brauchen und wir werden wieder eine lockere Geldpolitik fahren. Und das sieht man auch bei die amerikanischen Staatsanleihen, also die 10-Jährigen, die spiegeln eigentlich nicht wieder, was der FED-Präsident, also Powell, sagt. Er will ja unbedingt die 4% haben. Wir sind dort auf die 3,3. Das heißt, der Markt glaubt das eigentlich schon nicht. Und man sieht ja auch, dass viele Bereiche schon ein bisschen deflationär sind, wie Gebrauchtwagen, Immobilien, Einzelhandel, weil einfach die Lager voll sind. Und ich glaube, die Preisanhebungen, was im Herbst gemacht werden jetzt, die sind eigentlich auch schon alle ausgemacht. Und meine Meinung ist, dass der Arbeitsmarkt ist eigentlich nur noch so stark, weil auch viele Leute müssen eine zweite Arbeit annehmen, um über die Runden zu kommen. Und ich glaube, das verwechseln viele. Viele meinen einfach, der Arbeitsmarkt ist so stark, weil einfach nur Übernachfrage ist nach Arbeit. Okay, wird stimmen, dass immer Arbeitskräfte noch gebraucht werden, aber viele Leute müssen mittlerweile schon eine doppelte Arbeit machen, um sich alles zahlen zu können.
Stimmt auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall auch zu beobachten. Also ich kenne es auch von ein paar Freunden oder so, die jetzt extra noch einen zweiten Job annehmen müssen oder auf jeden Fall schauen, wie sie über die Runden kommen. Von dem her ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Aber der Staat wird in Zukunft auch immer helfen müssen, weil der Staat kann einfach auch nicht verantworten, dass die Leute auf der Straße leben müssen. Also es gibt da, früher war es einfach undenkbar, dass der Staat jemand Geld nach Hause schickt. Das haben wir das erste Mal zu Covid-Zeiten gesehen, aber mittlerweile ist das ja immer öfter, dass man einfach kleine Energiebeiträge bekommt oder für, wie es jetzt auch in Deutschland ist, dass man ein paar 100 € bekommt, einfach für erhöhte Energiekosten und das wird immer mehr kommen, um einfach das System aufrechtzuerhalten.
Ja, stimmt auf jeden Fall. So war es ja auch in Amerika mit Corona, wo natürlich dann jedem Bürger dann Geld geschenkt worden ist. Ich meine, wie war es nochmal mit der Geldmenge? Also seit Corona wurden 40% nochmal mehr gedruckt an Geld. Also es treibt natürlich die Inflation nochmal stärker an, beziehungsweise man sieht es ja jetzt erst. Also die Inflation ist ja nicht jetzt erst, sondern schon damals während Corona hat sie schon stattgefunden. Und das ist ja eben das Spannende, wie sich das Ganze jetzt im Zeitverlauf ein bisschen verschoben hat.
Rate mal, wie viel sich die Geldmenge vervielfacht hat seit der Euro-Einführung.
Ich habe absolut keine Ahnung.
Die hat sich versiebenfacht.
Okay,
das heißt schon alles. Also kein Wunder, dass unser Geld weniger wert ist. Und deswegen ist einfach extrem wichtig, dass man Geld anlegt, gut anlegt, Dividenden bekommt, das ist Cashflow und dass man einfach versucht, die Kaufkraft zu erhalten, vor allem in Zeiten wie diesen, wo die Inflation so hoch ist.
Stimmt auf jeden Fall. Also das Beste, was man machen kann, ist auf jeden Fall in gute Assets zu investieren. Ja.
Genau. Viele vergleichen ja auch, weil ich sage, momentan war ja das Jahr 2022 war ja sehr schwierig für die Börse. Wir hatten einfach viele Unsicherheiten. Die Börse mag nicht Unsicherheit. Am Anfang war das Thema Inflation, dann Rezession, dann wie weit werden die Zinsen steigen. Die Märkte mögen einfach Klarheit. Und natürlich sind die Märkte gewohnt, eine lockere Geldpolitik zu fahren, wie wir es einfach gewohnt waren, weil das ist einfach, will ich sagen, der Turbo-Boost für die Börse gewesen. Aber wie gesagt, viele vergleichen irgendwie ein bisschen den Bärenmarkt oder den Rücksetzer mit dem Jahr 2000. Ich vergleiche das überhaupt nicht, weil im Jahr 2000 sind dann einfach alles in den Himmel gepusht worden und es gab eigentlich bei vielen Firmen steckt eigentlich nichts dahinter, also weder Gewinne, weder Wachstum, da war einfach ganz viel nur Fantasie. Den damaligen Börsencrash vergleiche ich mit dem Krypto-Crash von heute, also da ist eigentlich auch nichts dahinter. Wir haben 15.000 Kryptowährungen und da gibt es einfach, die haben ja keine, da gibt es keine Rendite, da gibt es keinen Cashflow, da gibt es keine Dividende, also ist das alles nur Fantasie. Aber der Aktienmarkt, muss ich sagen, ist ja mittlerweile nicht so schlecht weitergelaufen, beziehungsweise die Unternehmen haben ja trotzdem gut weitergearbeitet. Wenn man vergleicht im Jahr 2000, 10 Monate später, sobald die Börse angefangen hat zu drehen, also runterzugehen, in der Zeit sind auch die Unternehmensgewinne 60% zurückgegangen. Wenn wir das jetzt vergleichen, also von Herbst 2021 bis jetzt, wo angefangen haben, die Börsen zu drehen, also wo noch der Nasdaq fast auf 17.000 war. Und jetzt, die Unternehmensgewinne, die sind eigentlich um 50%, 60%, 70% gestiegen. Also, will ich sagen, kann man das überhaupt nicht vergleichen mit damals, weil einfach viel mehr auch Fakten noch dahinter sein, will ich sagen, die was eigentlich sagen, hier ist schon viel da, was eigentlich läuft und man sieht es ja an die Unternehmensgewinne, will ich sagen, vor allem von den großen Tech-Firmen, dass weiterhin die gute Gewinne fahren. Natürlich muss ich sagen, Deutschland oder beziehungsweise Europa ist das Thema Energie ein sehr großes Thema, aber ich sehe, da ist auch ganz viel eingepreist, weil wir haben mittlerweile beim DAX ein KGV von 10 und bei S&P ist es halt von 18, aber wie wir angesprochen haben, es gibt ja keine Alternativen und deswegen glaube ich, sind das jetzt wirklich schon gute Kaufkurse langfristig, weil auch das Thema Energie wird sich langfristig wieder lösen, umso mehr Wochen das vergehen, Monate das vergehen, umso weniger wird das Thema aktuell sein und ich glaube, es ist immer das Gleiche. Vor 2 Jahren hat man das Toilettenpapier in den Himmel gepusht. Jetzt redet keiner mehr drüber. Das ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber jetzt redet jeder von Öl und Gas und die Ölfirmen werden einfach die Produktionen hochfahren. Deutschland wird sich Gas von anderen Ländern holen. Wie wir sehen, sind ja die Gasreserven mittlerweile auf 85% in Deutschland. Und in 2 Jahren vielleicht weiß man nicht mehr, wohin mit dem ganzen Gas, weil einfach wieder ein Überangebot ist und dann werden sich die Preise auch wieder normalisieren. Das beste Beispiel ist ja auch das Holz. Jetzt werden alle verrückt nach Holz. Vor 3 Jahren hatten wir den Sturm in Südtirol. Dort haben die Leute dann nicht einmal mehr das Holz von den Wäldern aufgerammt, weil das Holz keinen Wert hatte. Und jetzt, wenn du schaust, bei uns ein Pack Pellets kostete letztes Jahr mit 15 Kilo 4 Euro, jetzt kostet er 13 Euro, das ist ja verrückt. Deswegen, alle Hypes werden wieder zur Normalität zurückgehen und meistens sind die Medien auch schuld, die was immer einfach jedes Monat eine neue Sau durchs Dorf jagen. Also einmal ist Corona, einmal sind es die Affenpocken, einmal ist das Klopapier, einmal ist der Gas und Strom. Und ich finde eigentlich, auch wenn das Traurige ist, einfach die Medien, die Kurse machen die Medien, nicht die Medien machen die Kurse. Also sobald die Kurse alles gut geht, dann sagen sie, BioNTech muss man kaufen, obwohl es ja 400 ist, weil die machen dann nur Krebsimpfstoffe und andere Sachen. Und sobald alles schlecht ist, sagen sie, die Börse wird nochmal 50% verlieren. Und die Kleinanleger dürfen sich einfach da nicht leiten lassen. Die müssen eine eigene Meinung haben. Und die, das muss man auch durchziehen, weil meistens sind genau das die Chancen und die Sachen beruhigen sich wieder.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist ja eben das Thema mit den Medien. Ist natürlich immer echt schade, dass natürlich dann sehr viel Unruhe gemacht wird mit krassen Schlagzeilen, ja, sei es auf YouTube, sei es irgendwie in der Zeitung oder sei es in den Nachrichten. Natürlich, die Medien leben halt eben von der Aufmerksamkeit der Leute und ist halt dann eben umso schade, weil es natürlich sehr schade, weil natürlich dann viele Anleger abgeschreckt sind. Und da würde es mich doch gleich mal interessieren, wir müssen natürlich auch an unsere Informationen kommen. Und wo schaust du nach, um deine ganzen Informationen zu finden?
Also ich habe eigentlich ganz viele Kanäle, wo ich Informationen mir reinhole. Also ich lese auf finanzen.net, ich lese auf Onvista, ich höre Podcasts, ich schaue YouTube-Videos. Aber meine Lieblingsseite ist Dataroma. Kennst du die? Also auf Dataroma, schon wenn du einsteigst, dann siehst du sofort als erstes die ganzen Portfolios von den Superinvestoren. Und die werden ständig jeden Tag geupdatet. Das heißt, sobald das neue F13 vom letzten Quartal rauskommt, ist das hochgeladen. Und da sieht man dann, was haben die Superinvestoren gemacht? Sind die dabei geblieben? Haben die gekauft? Haben die verkauft? Und wenn man dann raufklickt, dann sieht man alle Positionen. Man sieht, wie sich die Positionen verändert haben. Und wenn man dann auf die Firma draufklickt, dann sieht man auch, wie viele von den anderen Superinvestoren diese Aktie besitzen. Und man sieht auch sofort, ob bei diesen Firmen, ob dort Insiderkäufe oder Verkäufe stattgefunden haben und um welchen Betrag. Also ich liebe wirklich die Seite. Erstens, auf Dataroma gibt es die ganzen Portfolios von den Superinvestoren. Ist super verbunden, will ich sagen, mit Insiderkäufe und Verkäufe. Und man kann auch tagtäglich die Insiderkäufe dort verfolgen. Und das ist auch immer interessant, um ein bisschen den Mut zu verstehen, ob jetzt viele Insider kaufen oder verkaufen. Da sieht man eigentlich tagtäglich, ob mehr Käufe oder Verkäufe sind. Genau. Das ist meine Lieblingsseite. Ich schaue aber auch generell gern, wie einfach der Mut ist und gebe ich einfach ein in Google Fear and Greed Index, sieht man ein bisschen, ob die Leute eher angst- oder euphorisch sind. Und Blinkist mag ich auch. Das ist eine App, was du wahrscheinlich auch kennst, wo man kann sehr schnell die Zusammenfassungen von den Büchern bekommen. Also man kann sehr schnell viele Informationen aufsammeln. Genau. Ja, muss man wirklich mal ausprobieren. Vor allem das Dataroma. Wie gesagt, das findet man jedes Portfolio von Charlie Munger, von Warren Buffett, von Bill Gates. Alle sind da dabei. Ich glaube, es sind 120 Superinvestoren, von denen dort das Portfolio einfach aufgezeigt wird. Und man sieht einfach, ein paar investieren extrem nur in Tech, ein paar nur in Value, ein paar eigentlich nur in konjunkturunabhängige Themen. Ja, und wir wissen ja alle, die konjunkturunabhängigen Themen, die laufen ja immer gut. Natürlich ist die Bewertung ein bisschen höher, vor allem sind die Firmen, was in letzter Zeit gut gegangen sind. Das letzte Mal haben wir gesprochen über erneuerbare Energie. Ich glaube, das Thema kann man mittlerweile, das hat sich eben abgekoppelt auch von der Konjunktur und zählt für mich mittlerweile auch für konjunkturunabhängig, weil einfach dort viele Gelder in die nächsten Jahre hinfließen werden und das Thema bleiben wird, um einfach energieunabhängiger von allen zu werden. Genau.
Spannend. Und hat sich bei dir in den letzten Wochen oder Monaten was getan, was jetzt das Depot angeht? Also was waren so deine letzten Käufe oder vielleicht auch Verkäufe?
Das letzte Mal habe ich erzählt, dass ich auch in China, dass ich für China positiv bin. Ich muss sagen, nach wie vor habe ich keine Angst bezüglich den ADRs, auch wenn vier Firmen zuletzt den Nasdaq verlassen haben, aber die hatten wirklich nur 10% von Umsatz auf Nasdaq gemacht. Wenn die anderen auch gewollt hätten, von Nasdaq gehen, dann wäre das alles auf einmal passiert. Natürlich ist die Situation ein bisschen komplexer geworden. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, aber in China muss ich sagen, die haben nicht das Inflationsproblem und das ist einfach eine extrem gute Voraussetzung normalerweise für einen Aktienmarkt. Die Staaten können stimulieren. Meine Lieblingsaktie dort ist die Pinduoduo. Es ist einfach krass auch zu sehen dort die Bewertung. Also die haben 85 Milliarden Cash und sind mit 120 Milliarden bewertet. Und ja, das Unternehmen macht eigentlich E-Commerce, ist aber ein bisschen anders aufgebaut. Dort ist umso mehr, als du kaufst, umso billiger ist der Preis. Und die wollen jetzt auch in Amerika einsteigen. Natürlich ist nicht zu unterschätzen generell in China das Immobilienproblem. Die haben 60 Millionen Immobilien freistehend. Das kann schon dann aus dem Gleichgewicht kommen. Ich muss sagen, allerdings in Europa wird es mit Immobilien auch nicht immer nur hochgehen, so wie wir es gewohnt waren in letzter Zeit, weil die Bevölkerungszahl steigt ja auch nicht mehr in Europa. Vor allem, denke ich, in schlechteren Lagen wird die nächsten Jahre sicher die Preise stagnieren bzw. ein wenig zurückgehen. Aber in extrem guten Lagen, spätestens nach ein paar Jahren, werden wir dort eh wieder die Höchststände haben. Und dort trifft vielleicht der Satz wieder von Warren Buffett zu. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Investment mache auf Sicht von 1 oder 2 Jahren, aber auf Sicht von 10 oder 20 Jahren passt das sicher. Aber wie gesagt, in Europa ist halt auch ein bisschen aufzupassen mit dem Immobilienmarkt. Und deswegen sind ja auch die Aktien momentan, die Immobilienaktien, vor allem die von Deutschland, extrem unter die Räder gekommen. Man muss sich denken, dass 1 Euro Immobilie von Vonovia zum Beispiel mit 45 Cent bewertet wird. Ja, also da ist einfach schon ein Rückgang vorhergesehen. Genau. Und weil wir nur von Wohnungen reden, es ist ja interessant, leider machen oft viele Kleinanleger genau die falsche Entscheidung. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, dass eigentlich in Dividendenaktien zu investieren so ist wie in einer Wohnung, oder? Ich habe das Beispiel gemacht, wenn man eine Wohnung kauft mit 400.000 Euro, bekommt man 1.000 Euro Miete, sind 12.000 Euro im Jahr, circa, das wären 3% ungefähr Rendite. Und wenn man 3% Dividende bekommt und man hat halt einfach keine Arbeit dafür und man hat die gleiche Rendite und man kann sich eigentlich aussuchen, in welchem Land und wo man investieren will. Aber ich habe einfach gesehen, dass in letzter Zeit viele Kleinanleger gemeint haben, oder beziehungsweise im Jahr 2020, 2021, sie haben Angst um ihr Geld auf dem Konto. Die haben dann Immobilien gekauft, haben zum Teil 50% oder 70% fremdfinanziert. Und jetzt mit den steigenden Zinsen natürlich schaut die Rechnung schon viel schlechter aus, weil wenn man 400.000 Euro eine Wohnung kauft, 200.000 fremdfinanziert mit ungefähr einem Variablezinssatz, wo man jetzt vielleicht 3% schon bezahlt, das heißt, dass man 6.000 Euro im Jahr nur Zinsen bezahlt. Und wenn man nur 12.000 Euro Miete einnimmt, tut man dann noch die Steuer weg, dann bist du ungefähr auf 9,5 plus gibst du weg die 6.000 Euro Zinsen, dann bist du nur auf 3,5, dann hast du nur eine Immobiliensteuer, dann bist du auf weniger wie 3.000 Euro und du hast einen Kredit zurückzubezahlen und womöglich der Immobilienpreis sinkt. Also, wie gesagt, manchmal werden die Kleinanleger einfach dort reingetrieben, wo eigentlich alles schon am teuersten ist, weil man einfach von den Medien auch geleitet wird. Und das ist auch das Thema, was momentan sehr aktuell gespielt wird. Viele Kleinanleger sind in die letzten Jahre in Tech investiert gewesen. Und jetzt heißt auf einmal, man muss sicherer investieren in Value. Ja, aber Tech soll jetzt mit minus 30% oder 40% oder 50%, was man in Depot hat, verkaufen und Value kaufen auf Höchststand. Ich meine, wenn man sieht, einfach die Firmen wie Militär, Food, Pharma oder Ölfirmen, die haben einfach extrem performt. Und jetzt jemand zu empfehlen, er soll jetzt auf die Ölfirmen noch aufspringen, nachdem sie 200, 300, 400, 500% gemacht haben, muss ich sagen, weiß ich auch nicht, ob das richtig ist. Deswegen ist einfach wichtig, dass jeder seine Strategie hat und sagt, okay, ich habe 80% Value, 20% Deck und diese Strategie fahre ich für immer weiter. Die Switch, die sind die gefährlichsten, weil da kann sein, dass du auf den Tiefpunkt irgendwo aussteigst und auf den Höchstpunkt in einen anderen Ort einsteigst und dann kannst du zweimal ordentlich Minus machen. Ja, genau. Genau, und ja, und so ist das halt, weil du mich gefragt hast wegen die letzten Käufe. Mir gefällt halt sonst ein bisschen antizyklisch immer zu denken und irgendwie ein wenig zu finden, was ist im Moment out und die wird eigentlich ohne Grund von allen schlecht geredet, obwohl das Geschäftsmodell, würde ich sagen, eigentlich gut ist. Und ich finde momentan, wenn man wirklich antizyklisch kaufen will, oder mein antizyklischer Kauf ist eigentlich der E-Commerce. Der E-Commerce gibt es ja mittlerweile seit vielen Jahren. Der hat natürlich durch Corona einen richtigen Hype oder Boom gehabt. Das heißt, mehrere 100% sind die gewachsen in den letzten 2 Jahren. Das Wachstum war natürlich unmöglich zu halten. Deswegen der E-Commerce ist in Europa um 16%, 17% oder 18% zurückgegangen. Es gibt aber Firmen wie Zalando und About You, die was das Wachstum gehalten haben von letztes Jahr, aber kein Wachstum mehr haben. Aber die Aktien haben einfach 80% verloren. Haben mittlerweile ein Kursumsatzverhältnis von weniger als 1, also von 0,5. Und ich finde, antizyklisch ist man dort vielleicht nicht schlecht unterwegs, auch wenn man jetzt meint, ja, wer braucht Bekleidung, wenn man muss die Stromrechnung, wenn man braucht das Geld, um die Stromrechnung zu bezahlen. Aber diese Zeiten werden sich auch wieder ändern und E-Commerce ist meine Meinung dann, wird bleiben. Und sonst meine letzten Zukäufe waren noch Rheinmetall, weil das Thema sicher weiterhin auch gespielt wird mit Aufrüstung. Engie, der französische Stromversorger, weil einfach das Thema Strom weiterhin bleiben wird. Die sind auch nicht so gut gegangen in letzter Zeit, aber ich glaube, die können besser laufen in Zukunft. Wenn man die auch vergleicht mit Enel, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, die haben nur die halben Schulden und vor allem jetzt mit erhöhten Zinsen ist das einfach wichtig, dass die Firmen nicht zu viel verschuldet sind. Dann habe ich Bayer zugekauft. Bayer hat natürlich ein Riesenproblem mit dem Glyphosat. Die haben ja 50.000 Gerichtsurteile oder Anzeigen einfach. Die werden alle zu und zu abgearbeitet. Und ich glaube einfach, wenn Bayer sich auch mal aufspalten würde, die Firma ist das Doppelte wert. Und mein spekulativer Kauf, das war Carvana, weil eben ein paar Superinvestoren, viele Superinvestoren dort auch gekauft haben und es gab riesen Insiderkäufe bei der Firma. Das ist ein bisschen das Amazon von den Gebrauchtwagen.
Spannend, noch nie gehört davon. Ja,
ja, genau.
Wie bist du über diese Aktie gestolpert?
Über Carvana bin ich eben auf Tata Roma gestolpert, weil es gibt 5 oder 6 Superinvestoren, die was die Aktie halten. Ist natürlich sehr spekulativ. Die Aktie ist von 400 auf 20 gesunken, ist mittlerweile wieder auf 30. Aber es ist diese Aktie ist bei 2 Portfolien unter den Top 3 und auch Bill Gates hat ziemlich viel davon gekauft. Und es gab Insiderkäufe um circa 50 Millionen, also relativ groß, aber sehr spekulativ. Also ich sichere mich da immer relativ mit einem engen Stop-Loss ab. Das heißt, Maximum 10-15% möchte ich verlieren. Also ich möchte gewinnen, aber maximal ist das Risiko, was ich eingehe. Sonst natürlich ist viel wichtiger, dass man einfach schaut, was sind die Zukunftsthemen und dass man einfach darin investiert, weil darin, will ich sagen, werden auch in Zukunft, diese Zukunftsthemen werden die Welt verbessern, die Welt noch attraktiver machen und dort werden dann auch große Gelder reingehen, einfach wie Cloud, 3D-Druck, Cybersecurity. Und ja, wenn man nur denkt, ich will sagen, ein bisschen durch die ganzen Probleme, was sein, ist einfach der 3D-Druck immer interessanter durch die Deglobalisierung, was natürlich wieder ein bisschen stattfinden wird. Und ich kenne auch viele Firmen, auch Sponsoren, die was mittlerweile schon einen 3D-Drucker haben. Und deswegen ist das sicher ein interessantes Thema. So wie Cloud, man muss sich nur vorstellen, wenn viele Auto dann selbst fahren werden, nur in einem Monat werden so viele Daten gesammelt, wie jetzt Cloud im ganzen Jahr genau. Und deswegen sind das sicher interessante Zukunftsthemen. Und ja, ein bisschen auf groß setzen passt ja auch, aber nicht zu viel, weil rate mal, René, wie viele Gro-Aktien langfristig besser laufen wie Value.
Also wenn du mich jetzt schon so frickst, dann würde ich sagen 20%.
Nein, viel weniger.
Ja?
Ja, 3%.
3% in welchem Zeitraum?
Langfristig. Also Gro-Aktien sind eigentlich Firmen, die was mehr als 30% wachsen. Die werden als Gro-Aktien identifiziert. Und da sind tatsächlich nur 3%, die besser laufen wie Value. Deswegen die Amazon von morgen zu finden, ist echt mega schwierig.
Ja.
Und das ist also mehr Risiko wie Chance. Und natürlich gibt es viele Zukunftsthemen, wo man sagt, ja, das könnte was werden, aber dass das dann wirklich auch was wird, ist echt ein Glücksgriff. Ja. Man sieht ja auch, dass man manchmal mit Value, wenn man antizyklisch handelt, auch mehrere 100% machen kann, wie wenn man zu Corona die Ölaktien gekauft hat, wie wir das letzte Mal schon geredet haben von der Occidental Petroleum, die war damals auf 8 Euro, ist mittlerweile circa auf 70 Euro. Deswegen braucht man nicht immer nur hochriskante Aktien. Natürlich, sobald das Momentum mitspielt, wie es vor einem Monat war, dann kann man auch mitzocken, oder? Will ich sagen, mit, wie haben die alle geheißen, Bed & Bath, Fubo TV und keine Ahnung was alles, Weber Grill. Ich lese auch manchmal gern mit auf Stockwitz. Das ist die größte Community für weltweit für Börsianer oder vor allem für Reddits. Und da ist manchmal interessant zu sehen, wie so ein bisschen das Sentiment ist, ja.
Okay, ja, spannend. Ich finde es auch ziemlich interessant im Vergleich mit Value und Growth. Das hatten wir auch mal auf Instagram, das hat der Sebi mal gepostet, und zwar im Vergleich von Procter & Gamble und Netflix, also über die letzten 20 Jahre. Und man denkt sich so, okay, Netflix, starke Wachstumsaktie, brutal zugelegt, aber wenn man wirklich den 20-Jahres-Vergleich wirklich drauflegt, vor allem nach dem Rücksetzer, hat wirklich Procter & Gamble, die scheinbar langweilige Aktie, besser performt als eben so eine Growth-Aktie wie Netflix. Und ja, es sind auf jeden Fall echt immer spannende Vergleiche, wo man sieht, weil man denkt immer kurzfristig, ja, man braucht unbedingt Growth in seinem Portfolio, Wachstum, um es dann vielleicht irgendwann mal in Dividenden umzuschichten, aber vielleicht ist es manchmal auch besser, einfach mal nur mit Value-Aktien zu fahren oder natürlich mit einem größeren Teil, aber letzten Endes ist man immer erst im Nachhinein schlauer und vielleicht ist es in den nächsten Jahren wieder komplett anders oder vor allem jetzt, wo ja auch Wachstum so stark abgestraft worden ist, dass man sagt, okay, jetzt bietet es sich ja wieder an, in Wachstum reinzugehen. Und ja, ist auf jeden Fall immer sehr spannend zu beobachten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man immer eine gesunde Balance im Portfolio dann hat.
Genau, würde ich auch sagen. Und momentan ist ja wie in die Spekulation, dass man sagt, die lockere Geldpolitik muss bleiben und deswegen werden oder die wird wieder kommen, deswegen im Laufe von Jahr 2023 werden vielleicht die Zinsen schon wieder leicht gesenkt werden, weil es nicht anders geht. Und dann wird vor allem sicher wieder Firmen, die was ein hohes Umsatzwachstum haben, wieder extrem gut laufen. Aber wie du sagst, vor allem das Gleichgewicht ist sicherlich extrem wichtig. Und wenn man schon nur dran denkt bei Value mit den Dividenden, was man bekommt, also es gibt ja mittlerweile viele Firmen, wo man 5, 6, 7% Dividende bekommt, und wenn man die 10 Jahre lang haltet, hat man ja schon 50, 60, 70% von Eigenkapital, von eingesetztem Kapital zurückbekommen, und das ist sicher das, was zählt und was wichtig ist, dass man einfach selber einen Cashflow generiert und einfach, das ist auch wichtig in Zeiten von diesen, einfach, dass man wenn man erhöhte Lebenskosten hat, dass man einfach monatlich ein bisschen durch Dividenden zurückbekommt, und das hilft dann auch jemand besser in solchen Momenten über die Runden zu kommen. Deswegen, die Leute dürfen nicht Angst haben von investieren, also genau das Gegenteil. Jetzt das Geld einfach nur auf dem Konto liegen zu lassen, das wird jeden Tag weniger, und das ist halt einfach schade, und es ist ein bisschen schade zu sehen, dass halt immer noch nur 10% ungefähr von den Leuten in Aktien investieren, aber Schuld ist ein bisschen manchmal diese Hypes, diese Krypto-Hypes, und man darf da nicht raufspringen, weil man weiß eigentlich, da ist nichts dahinter, oder? Das wäre das Gleiche, wie wenn ich sage, ich verkaufe dir mein Glas, Jemand bietet 1 Euro und danach jemand 10 Euro und dann jemand 1.000 Euro und 100.000 Euro. Ich meine, da ist einfach nichts dahinter und man muss einfach investieren, wo einfach etwas Greifbares ist. Aber es ist auch zu sagen, früher hat immer der Buffett gesagt, investiere nur in Sachen, was du anfassen kannst. Aber heutzutage ist Tech ist eigentlich auch Value, weil wie ich jeden Tag meine Zahnpasta nehme, konsumiere eigentlich auch jeden Tag keine Ahnung, Uber, Zoom, Netflix und so weiter. Also das sind eigentlich auch Firmen, was man tagtäglich konsumiert. Das Problem ist nur oft bei den Grow-Aktien, es kommt ein neues Thema oder es ist ein Thema, was ein mega Geschäft macht. Dann wollen andere Firmen auch einen Teil von diesem Kuchen haben. Und meistens machen die dann sich mit den Preisen kaputt, um konkurrenzfähig zu bleiben, und bis zum Schluss verdient niemand nichts mehr. Und das ist dann der Grund, warum die Firmen das Wachstum nicht behalten können und auch wenn die weiterhin wachsen, aber die Börse will, dass die 30% oder 50% wachsen und wenn die nur dann 10% wachsen, dann verliert meistens dann die Aktie schon 30% oder 50%, so wie es auch bei Zalando ist, oder? Zum Beispiel ist ja von 110 auf 25 mittlerweile gesunken, oder?
Also können wir eigentlich zum Ende des Podcasts eigentlich festhalten, klar, Inflation haben wir und auch mit den Zinsen, aber trotzdem sollte man auf jeden Fall sein Geld vor allem jetzt in den Zeiten investieren, weil ich meine, auf dem Bankkonto nützt es eigentlich gar nichts und ja, dass man auf jeden Fall ein gesundes Gleichgewicht zwischen Value und Growth im Portfolio hat, das schadet auf jeden Fall nie.
Und ganz wichtig ist eben dazu zu sagen, die Weltwirtschaft wird immer wachsen, weil es werden immer neue Themen kommen, die was extrem viele Arbeitsplätze schaffen. Auch wenn dann alte Themen ein bisschen wegfallen, aber die neuen Themen werden immer extrem die Wirtschaft ankurbeln, weil dies neue Sachen sind, die was wir wollen und die was wir brauchen. Und deswegen soll man eigentlich nie gegen die Wirtschaft setzen, weil die wird immer nur steigen. Langfristig
gibt es nur diese Richtung. Genau. Ja, top. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Christoph. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für deine Zeit und den ganzen Input. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit in der Chile und hoffe auf jeden Fall, dass wir uns in nächster Zeit im Podcast nochmal auf neue Updates hier hören.
Ja, vielen Dank. Und ja, wie schon das letzte Mal gesagt, wenn jemand möchte schauen, wo ich bei trainieren bin und wie es ist oder sich mal mit Aktien austauschen möchte, dann findet er mich auf Instagram unter Innerhofer Christoph und freue mich immer, über neue Ideen und neue Leute kennenzulernen und mich auszutauschen.
Perfekt. Werde ich dann auf jeden Fall alles in die Shownotes notieren, unten drunter. Und ja, dazu wird es natürlich auch den Instagram-Post geben. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Leute wir wieder für die Börse begeistern konnten. Christoph, in diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Hoffentlich viele. Tschüss, bis bald.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.